Mama, der Podcast. Die Welt der Super 8 Filme.
Fangen mit dem Horrorfilm an, genau. Eigentlich so
einer meiner Anfänger von Horrorfilmen war gewesen,
das war, glaube ich, damals gewesen, Der Exorzist. Da kann ich mich noch dran erinnern. Da habe ich mich als 15- oder 16-Jähriger, habe ich mich da teilweise mal ins Kino geschlichen und habe mich so als 18-Jährigen ausgegeben. Das war so ein kleines, ganz kleines Kino gewesen in Köln. Das hieß, glaube ich, da gab es zwei Kinos nebeneinander. Einmal Schaumburg und Royal. Das ist da, wo jetzt seit längeren Jahren die Klapsmühle drin ist. Ja. Das war halt echt schon krass gewesen. Also nach dem Film waren wir teilweise ein bisschen schlecht gewesen, weil teilweise, klar, war ja ein bisschen ziemlich heavy gewesen.
Ja.
Aber irgendwie hat er einen angezogen, weil er halt diese Musik, diese düstere Stimmung und die Story halt so, war also genial gemacht halt. Also dann natürlich später dann auch mal Super 8 geholt, den Film. Mhm. Damals mal als Dreiteiler hatte ich den auch mal gehabt, vor 4 Jahren. Bin dann irgendwann mal wieder abgegeben oder halt getauscht gegen irgendeinen anderen Film und habe jetzt seit ein paar Monaten halt nur jetzt irgendwie den Einteiler bekommen, weil der Dreiteiler ja auch teilweise ziemlich hoch gehandelt wird, so um die 140, 100 bis 200 Euro teilweise, je nach Zustand halt.
Ich weiß, ich habe ihn hier stehen und ich habe damals 160 Euro bezahlt. Das war nicht ganz so schön. Und damit sage ich ein wunderschönes Hallo in die Runde. Da sind wir. Wir zeichnen heute auf bei gefühlt 30 Grad im Schatten. Und ich kann euch sagen, Schatten haben wir hier keinen. Wenn ich sage wir, dann rede ich natürlich von meiner Wenigkeit und von meinem heutigen Co-Moderator, dem Masu, der euch schon ein bisschen was erzählt hat hier über Horrorfilme. Und das ist auch unser Thema, was wir in dieser Folge haben. Wir wollen nämlich besprechen und mal darüber sprechen, was es denn alles für Filme auf Super 8, für Horrorfilme auf Super 8 gegeben hat. Und nein, wir legen keinen Wert auf Vollständigkeit. Aber wir haben uns halt so ein paar Dinge mal rausgesucht. Und da finde ich, mit dem Exorzist anzufangen, ist eigentlich eine super Sache, weil das ja tatsächlich, ja, ich sag immer so, einer der Haupthorrorfilme überhaupt ist. Also wenn man so überlegt, die damalige Zeit, die 70er Jahre ja. Und das Thema und was alles so drin vorkommt, das hat schon eingeschlagen damals.
Ja.
Ne?
Ja.
Und nicht schlecht. Es gab den Dreiteiler, habe ich schon mitbekommen, und den Einteiler. Ich habe auch beides. Ich habe mir tatsächlich dann die Sachen zusammengeschnitten. Okay. Also ich habe die Eröffnungsszene aus dem Einteiler, die habe ich mit reingeschnitten und später, also da gibt's noch zwei, drei andere Szenen. Und die Exorzismus-Szene an sich nachher, die lässt sich auch ganz gut erweitern.
Okay.
Durch die ganzen Sachen. Wann hast du dir den zugelegt?
Ich glaube, das war irgendwann letztes Jahr, glaube ich, gewesen. Da habe ich auch Glück gehabt. Ich habe den, glaube ich, bei Kleinanzeigen geholt. Habe da, glaube ich, 20 Euro bezahlt, inklusive Versand.
Hm.
Das ging eigentlich noch.
Das
die
geht,
Qualität ja. Ist eigentlich 1A.
Ja,
also
ja.
Ist genauso top von der Bildqualität halt, wie zum Beispiel auch der Einteiler vom Graf von Monte Cristo, der ist auch von den Farben her sehr top. Ist jetzt zwar kein Horrorfilm, aber
die Farben ja, aber ich kenne den Einteiler tatsächlich gar nicht, ich kenne nur den Dreiteiler von Monte Cristo. Ist okay. Der gut, der Einteiler?
Der Einteiler, ja, ist ja natürlich heftig geschnitten,
kürzer,
klar.
Ja.
Aber kann man sich angucken, wenn man ja? Den Dreiteiler nicht hat, dann ist man eigentlich mit dem Einteiler auch einigermaßen
okay.
Gut.
Ja, aber der wird ja ganz oft mal immer mal wieder für kleineres ja. Geld angeboten. Dann schlage ich vielleicht doch mal tatsächlich, finde ich gut. Jetzt ist ja der Exorzist so ein bisschen, ich sage jetzt mal so der Film, der ja noch für relativ viel Niveau hat. Da gab es ja Horrorfilme, die vielleicht etwas weniger Niveau in dem Sinne. Ich sage mal an der Stelle mal, die habe ich hier hingeschrieben. Mir fällt dann spontan natürlich als erstes immer ein, die beiden Klassiker Lebendig gefressen und Maneater, die ich persönlich, ich sag's wie es ist. Ich finde, das sind beides ganz fürchterliche Filme. Es erschließt sich mir auch nicht so ganz, warum die so hoch gehandelt werden, also die Super 8-Fassungen. Ich habe die Super 8-Fassung nicht im Original. Ich habe die auf Blu-ray und ich habe mir nämlich extra für die Fassungen jeweils bei beiden, habe ich mir die Blu-rays gekauft von Lebendig gefressen und von Maneater und habe so auch beide Filme komplett geguckt und bin seitdem sicher, die Schnittfassung reichen sowas von.
Ja. Dann gab es ja noch dieses Crossover hier, Zombies unter Kannibalen.
Ja.
Auch von Piccolo gab es ja auch einen Zweiteiler von.
Ja, gibt es auch, genau. Den kenne ich gar nicht. Also da kann ich auch nicht zu viel zu sagen. Aber der wird ja auch mega hoch gehandelt, ne?
Ja, teilweise auch über 100 Euro bis 200 Euro. Trotz Essiggeruch, trotz Essigsyndrom, trotz Wellig, trotz starker Rotstich. Die Leute kaufen den trotzdem.
Unglaublich. Warum? Weiß kein Mensch.
Kein Mensch. Was?
Kann mir das bitte jemand mal erklären, warum das so ist? Ja, da gibt es so einen, genau, die Zombies und der Kannibal. Welchen ich tatsächlich gut finde und frag mich nicht wieso, weil er ist trotzdem von der Handlung und von allem schlecht, ist ein Zombie hing am Glockenseil. Den finde ich gut, obwohl er eigentlich auch trash-grottig ist.
Ja.
Und wo ich persönlich auch der festen Überzeugung bin, da reicht tatsächlich eine halbstündige Schnittfassung. Dann hat man soweit alles gesehen, weil ich glaube, die Szenen sind alle drin.
Das spielt ja auch da spielt ein Hauptdarsteller mit, der hat damals bei Grizzly mitgespielt, die Hauptrolle. Und damals bei dem legendären John Wayne-Film Eldorado mit James Caan in der Co-Rolle. Und halt John Wayne und halt Robert Mitchum. Da spielte der den Art Söldner, der halt angestellt worden ist von diesem Großen Ranger, um halt den Robert Mitchum umzubringen.
Ja, jetzt.
Der mit der Narbe eben.
Jetzt weiß ich. Okay. Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auf. War mir vorher gar nicht so bewusst. Gar nicht schlecht. Ich weiß nicht genau, ein Zombie hing am Glockenseil. Hat das nicht auch damit zu tun, dass der Film streckenweise indiziert war?
Ja.
Verboten war, das weiß ich nicht mehr. Aber die Indizierungen, Verbotsdinger, bitte nicht wieder steinigen, wenn ich mich da nicht richtig ausdrücke. Kamen später, glaube ich, ne? Nachdem der Film auf Super 8 erschienen war. Ja. Vielleicht ist das ein Grund gewesen, warum der heute so hoch gehandelt wird. Wobei, es macht ja nicht mehr wirklich Sinn.
Stimmt.
Wenn ich überlege, Zombie ist ja teilweise wirklich so teuer, also jetzt in dem Fall der Romero-Zombie, um die Bälle mal zu schlagen, die Brücke, Entschuldigung, weil ja eben da Szenen wohl enthalten waren, die es sonst nirgendwo veröffentlicht gab. Und jetzt ist ja vor 5 Jahren... ich weiß es nicht genau, dann auch Zombie mehrfach komplett veröffentlicht worden.
Ja, und dann mehrere Fassungen halt, so Dario, Argento, Cut und so weiter. Genau.
Wo dann jetzt im Grunde genommen dieses Argument, ja, da sind ja unveröffentlichte Szenen drauf, schlägt ja nicht mehr.
Stimmt halt so. Ja.
Nicht so schön.
Zombie am Glockenseil ist ja genau, ich sag mal, von der Atmosphäre genauso wie, gab es ja auch sowas ähnliches halt so, Geisterstadt der Zombies.
Mhm.
Oder auch Über dem Jenseits hieß der auch auf VS damals. Mhm. Leider kam er nicht auf Super 8 raus. Mhm. Der ist ziemlich heftig von manchen Szenen halt so.
Stimmt. Ich habe mir vor ein paar Jahren, ja, da stehen sie noch, tatsächlich mal die eine kleine Lucio Fulci-Sammlung zugelegt mit dem Zombie, mit Über dem Jenseits, Voodoo, Schreckensinsel, ja, Zombies und all solche Sachen. Ja. Ich sag mal, gute Drehbücher gehen anders, aber es ist okay, das war die Zeit, glaube ich, das wollten die in der Zeit so haben. Hast du einen Lieblingshorrorfilm, wo du jetzt, also aus Super 8, wo du sagst, boah, den finde ich total klasse, den gucke ich mir mindestens zweimal im Jahr an?
Ja, darunter fallen eigentlich, ja, ich sag mal, teilweise einigermaßen moderner, das ist der Jesse, Treppe in den Tod.
Mhm.
Der Zweiteiler, der ist recht gut geschnitten und spannend. Das hat der Nachteil, dass halt das Originalende halt nicht übernommen worden ist von dem Originalfilm.
Mhm.
Ne? Und zweitens halt von Mario Bava, die toten Augen des Dr. Dracula. Obwohl da auch wieder deutsche Titelgebung überhaupt nicht stimmt, weil Dracula spielt gar nicht mit und Dr. Dracula sowieso nicht. Ne?
Jetzt kommt kein Dracula vor, ja.
Und da spielt halt so ein kleines Mädchen, die halt so als sozusagen ein Geist halt so, weil die irgendwie damals einen Unfall hatte und halt keiner ihr geholfen hat, die ist gestorben und dann rächt sie sich halt an die ganze Dorfgemeinschaft.
Mhm.
Und wer sie halt ansieht, der stirbt einen grausamen Tod oder bringt sich halt sozusagen irgendwie selber um halt so.
Ja.
Das ganz Witzige an der ganzen Geschichte ist, das Mädchen, die Rolle des kleinen Mädchens spielt, ist eigentlich kein Mädchen, sondern ist der Sohn des Pförtners vom Filmstudio gewesen.
Ernsthaft? Das wusste ich nicht.
Ja, ja.
Das ist ja ein Ding.
Ja,
okay.
Ja, ja.
Dann hat da der Regisseur hat gesagt, oh, können wir hier deinen Sohn hier nehmen, hier so für eine Rolle halt in dem Film. Dann haben sie dem Jungen halt irgendwie so eine Perücke aufgesetzt und Mädchenklamotten angezogen.
Okay.
Dann spielte der halt dann die Rolle des kleinen Geistermädchen halt.
Das ist ja wie bei Loriot, Dicky Hoppenstedt. Das ist ja, nämlich auch kein Junge, sondern wurde tatsächlich von einem Mädchen gespielt. In dem Fall ist es umgekehrt. Das war mir neu. Siehst du, weil ich habe den Film auch, aber da habe ich auch nie drauf geachtet, dass das tatsächlich kein Mädchen ist.
Und ich glaube sogar auch der Typ, der den Bürgermeister spielt, der mit der Glatze da, das war auch kein Schauspieler. Das war, glaube ich, auch irgendeiner von der Produktionsfirma, glaube ich, irgendwie.
Okay. So kann man auch Geld sparen. Ja, das ist ja nicht, also das geht schon.
Auf alle Fälle, ne? Es war minimalistisch gedreht, aber teilweise atmosphärisch ist der richtig toll gemacht halt so.
Ist er tatsächlich. Ist er tatsächlich. Also hätte ich nicht gedacht. Ich habe mir den, das ist zum Beispiel so eine Variante von Filmen, wo ich erst die Schnittfassung gesehen habe und mir dann überlegt habe, also da möchte ich ganz gerne den ganzen Film mal sehen, so wie der ist, weil das tatsächlich, das lohnt sich. Also das sind aber auch die Beispiele, wo ich sage, das sind ja auch noch Filme, wo man wirklich versucht hat, also Horror und auch eine gewisse Story auch übereinander zu bringen. Wo ich halt denke, wie jetzt bei Lebendig gefressen oder Maneater, ja, es gibt auch eine sowas wie eine Story, aber die ist so schlecht.
Ja,
und die Effekte sind so schlecht. So, ich kann auch nicht verstehen. Genau. Ja, ekelhaft, sicher, aber ich kann nicht, ich erinnere gerne an Lebendig gefressen. Die Szene, da wird eine Frau mehr oder weniger, ja, man glaubt es kaum, lebendig gefressen. Dann zeigen sie ihr abes Bein, also was angeblich abgetrennt worden ist. Du siehst so deutlich, dass sie das Bein ab Knie in den Boden gebuddelt haben und da einfach, ich weiß es nicht, 2-3 Koteletts vorgeschmissen haben. Und wo ich dann sage, aber das müsste doch selbst in den frühen 80ern die Leute zum Lachen gebracht haben. Das war wirklich schlecht gemacht. So. Und dann lieber so ein Film, wie du eben sagst, den Dr. Dracula, der eben lange nicht so blutig ist. Es kommen auch ein paar blutige Szenen vor, die sind aber nicht so schlimm, aber der deutlich mehr auf Atmosphäre setzt.
Ja, genau. Na? Und auch von den Farben her, also wenn es jetzt in der Super 8-Fassung ist, halt nur ein Teil hat noch gute Farben und der andere Teil ist halt leicht rotstichig halt so. Ne?
Ist das generell so? Ich habe das genau das Gleiche. Teil 1 sieht nicht so schön aus und Teil 2 sieht richtig gut aus. Ich habe noch keine Kopie gesehen, wo der Teil 1 nicht rot ist.
Richtig, also, richtig genau.
Ist ja fürchterlich.
Komischerweise. Mhm. Fast genauso wie bei Die reitenden Leichen halt so. Das ist ein Teil tolle Farben. Mhm. Ich glaube der erste Teil war das oder der zweite? Irgendeiner von den beiden auf alle Fälle hat noch tolle Farben und der andere hat natürlich rotstichig ohne Ende. Mhm. Und da musst du halt aufpassen, wenn beim Rheinstein, weil die haben beide, fangen die irgendwie mit so einem richtigen Vorspann an. Da musst du halt die Musik oder halt auch die Titelsequenz halt rausschneiden, um den Teil davor halt dran zu schneiden.
Hast du das gemacht?
Ich hab das Glück gehabt, ich habe den so gekauft. Der war schon.
Ja.
Auf einer 180er-Spule drauf gewesen.
Okay, ja, das ist gut. Ja. Das ist gut, weil sonst ist das eine ganz schöne Frickelarbeit. Da muss man ja wirklich den Überblick behalten.
Ja, das stimmt.
Wenn ich an meine Schneiderei von der Exorzist denke, wenn du dann die eine Szene wegnimmst und dann musst du ja hier gucken, dass dies und das und Ananas und dann gibt's ja das Problem, dass am Ende der Akte wird Musik mit eingeblendet in die Szene.
Ja, ja.
Das heißt, das kannst du so eigentlich so in der Form nicht nehmen, weil du dann total abgehackt bist, weil es die Musik wird eingeblendet und dann kommt noch ein Abspann. Ich habe da 3 Tage dran rumgeschnitten und wusste teilweise nachher nicht mehr, wo kommt denn jetzt was rein. Es hat glücklicherweise halbwegs funktioniert, aber das fand ich, und das deswegen finde ich, das ist, glaube ich, auch relativ schwierig. Ja. Was auch so ein völlig bekloppter, muss ich sagen, ich weiß nicht, ob du den kennst, völlig bekloppter Film ist In der Gewalt der Zombies.
Ja,
Ich hatte die Ehre, den für sehr kleines Geld zu bekommen, tatsächlich auf
Super 8 oder
auf Super 8. Ja. Da habe ich mir tatsächlich nicht die Originalfassung.
DVD ist halt irgendwie so eine Hardcore-Porno-Version.
Ja, da gab's sowas. Ja, ich weiß. Ja. Aber der ist ja auch grottig.
Also, das ist, glaube ich, die Super 8-Fassung, aber glaube ich wahrscheinlich noch am besten als die Komplett-Fassung.
Davon gehe ich aus, weil da sind auch angedeutete Sexszenen drin, aber nichts
Hardcore-mäßiges.
Hätte auch wohl nicht funktioniert, aber der ist auch langweilig. Sorry, das ist ja auch wieder nur irgendwas. Wir landen jetzt auf einer Insel und da sind jetzt Zombies und die sehen alle gleich aus und die sind alle furchtbar geschminkt, also zurechtgemacht. Das ist, als hätte einer, weiß ich nicht, so diese so eine Pappmaske gebaut, weißt du, so mit, ich sag mal, mit Kleister und Toilettenpapier und einfach aufs Gesicht geklatscht und das sind jetzt die Zombies.
Über Voodoo schrecken sie der Zombies da auch teilweise.
Genau. Und das ist das, wo ich sage, nein, das brauche ich nicht unbedingt.
Nee.
Das gefällt mir nicht so. Es gibt aber, muss man dazu sagen, natürlich durchaus gute Horrorfilme, die auch auf Super 8 erschienen sind, was das angeht. Da zähle ich zum Beispiel Amityville Horror zu.
Ja,
finde ich wirklich schön. Da zähle ich tatsächlich auch Das Böse zu. Ja. Obwohl der Film ja sehr, ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Den finde ich ganz gut. Du hast es vorhin gesagt, Squirm.
Ja.
Finde ich toll. Ist eine schöne, ist auch ein ganz schlechter Film, aber der ist wieder so gemacht, dass er mir trotzdem Spaß macht, weißt du?
Ja.
Das sind so Sachen. Gut, man kann sagen, Der Weiße Hai kommt vielleicht noch mit dazu, wenn man es denn grob in Horror, natürlich ist das ein Horrorfilm, was rede ich denn da?
Insel der Ungeheuer?
Ist
ja auch von der gleichen Firma wie Squirm von CMV damals gewesen. Ne?
Das stimmt. Wobei, ja, da sind die Effekte, also ich sag mal so, bei Squirm sind die Würmer echt, bis auf die Szenen, wo Leute in diesen Würmern irgendwie ertrinken. Ja, da gibt es ja eine Szene. Und bei Insel der Ungeheuer ist, wenn ich dann an die Szene mit den Riesenhühnern denke, denke ich mir, okay. da haben sie wieder irgendwie ins Kostüm gesteckt.
Was witzig ist ja, der Hauptdarsteller von Insel der Ungeheuer, der hat ja damals bei Erdbeben, hat er so eine kleine Nebenrolle gehabt, da spielt er ja einen von diesen Soldaten, die halt eingesetzt werden in Notfällen halt so.
Mhm.
Wo sie den auch in der Langfassung halt so als Homosexuellen da angegafft haben teilweise. Okay. Und der sich dann halt gerecht hat und dann halt sozusagen gesagt hat, jetzt bin ich der King. Bin ja sozusagen Art Soldat und so weiter.
Mhm.
Und der hat ja auch damals mal bei Falcon Crest in mehreren Episoden mitgespielt. Da spielte er den Freund von der Emma. Und er war irgendwie so ein Art Prediger, der halt so Leuten halt das Geld aus der Tasche nehmen wollte, halt so mit den Spenden halt so.
Ja.
Wie hieß der nochmal? Ich glaube, der ist auch, glaube ich, schon verstorben, glaube ich, der Schauspieler.
Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Ja, müsste ich tatsächlich gleich mal nachgucken oder googeln oder so. Man merkt daran, dass du ganz schön tief so auch so in Serien.
ja, genau, richtig.
Und ich sag mal, die Älteren unter uns werden sich noch an Falcon Crest erinnern. Ich auch. Also so ist es nicht. Aber ich kann dir tatsächlich kaum noch Namen oder, also ich habe noch ein paar
Charaktere
im Kopf. Ja, die so kann ich nicht viel zu, ein paar Gesichter habe ich noch im Kopf, aber das war's auch. Die, ich sag mal, der Oberhäuptling, die Dame, wie hieß sie noch?
Jane Wyman.
Dankeschön.
Ja.
So, die weiß ich noch, die definitiv. Und hat nicht auch ein bärtiger Schauspieler mitgemacht, der auch die Hauptrolle in Die Prophezeiung hatte? Oder sind das zwei verschiedene?
Ja, es ist der gleiche. Robert Foxworth hieß der.
Dankeschön.
Der spielte auch bei Verschollen im Bermuda-Dreieck.
Ja,
dem Flugzeug Airport 77.
Guck, was ich noch weiß. Ja, ne? Siehste?
Tatsächlich. Er spielte sogar auch bei Falcon Crest in einer Nebenrolle später mal der Joker-Darsteller war, der damals in den alten Batman-Serie den Joker spielte. Cesar Romero.
Genau. Okay. Aha.
Einer meiner Lieblingsschauspieler, spielte auch mal in so einem Super John Wayne-Film mit Die Hafenkneipe von Tahiti. Da spielte er halt so einen Art französischen Gouverneur oder was. Oder.
War das Romero tatsächlich?
Ja, ja.
Okay. Das habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Das ist ja schön.
Aber viele wussten das auch nicht, das habe ich durch Zufall irgendwie gesehen. Der war in Wirklichkeit war auch homosexuell gewesen. Und das war für die damalige Zeit, das kam ja ganz viel später raus, weil früher war das ja so, wenn du dich geoutet hast, warst du halt auf einer Liste draufgelegt, zum Beispiel Schauspieler halt. Ne? Das war halt verpönt gewesen.
Ja, das ist heute Gott sei Dank anders.
Ja. Aber trotzdem waren es alles tolle Schauspieler. Ich rede hier von Montgomery Clift, der ja auch in dem Bereich war. Rock Hudson, habe ich immer gerne geguckt halt so als Schauspieler. Also
super Filme gemacht.
Ja,
absolut. Ich sag immer, unabhängig davon, aber seine Filme mit Doris Day waren legendär, sind legendär. Ja, also großartig. Und was interessiert mich, was der Mann im Privatleben
treibt. Richtig. Schade, dass da jetzt in dem Bereich keine Super 8 Teile rauskamen mit so Rock Hudson und Doris Day.
Stimmt, jetzt wo du sagst, reguläre Schnittfassungen hat es da nicht gegeben.
Gar nicht.
Woran das liegen mag, weiß ich nicht.
Genau.
Überlege ich jetzt tatsächlich, warum das so ist, weil das wären mega Komödien gewesen. Ja, die haben so viele schlechte Komödien auf Super 8 rausgebracht.
Oder Hausboot mit Cary Grant und Sophia Loren.
Ja.
Hey, Kult. Oder Es begann in Neapel, Sophia Loren und Clark Gable.
Stimmt.
Das waren echt so tolle Sachen halt. So.
Bei Clark Gable fällt mir ein, warum gab es keine Schnittfassung von Vom Winde verweht? Eine Komplettfassung aber Schnittfassung fehlte.
Oder einen Teiler gab es auch nicht, glaube ich, ne?
Nö.
Nee, ne?
Nee, wobei ja, vielleicht haben sie sich da gedacht, okay, den Film können wir nicht zusammenschneiden, weil der ist schon so komplex, der muss 4,5 Stunden laufen.
Ich habe keine Ahnung. Aber die 10 Gebote oder sowas, ja, die kann man schneiden als Dreiteiler.
Das kann man machen, das ist überhaupt kein
Problem. Oder Dr. Chivago und so weiter.
Nee, das ist überhaupt kein Thema.
Ja, was. Horrorfilmemäßig gab es ja auch, eigentlich hätten sie auch ein paar gute Sachen rausbringen können, wie zum Beispiel auch Halloween. Schwarze 13.
Das geht. Ich sage ja Halloween.
Halloween, fehlt auf alle Fälle Halloween.
Total, weil es hätte von der Zeit ja auch gepasst.
Der Nebel des Grauens, Fog, den gab es ja als Einteiler. Oder
Darren hat, glaube ich, eine 180er-Fassung gemacht.
Scope war die, glaube ich, auch.
Ja.
Leider.
Ja. Da hat sich aber kein deutscher Veröffentlicher dran getraut. Hätte einen schönen 2- bis 3-Teiler gegeben.
Ja.
Schade.
Und wäre auch sehr hoch gehandelt worden wahrscheinlich.
Kommt drauf an, das weiß man nicht. Wenn sie die tatsächlich gemacht hätten, die Fassung, und die wäre zu zigtausendfach verkauft worden, und die wäre es vielleicht heute so ähnlich wie mit Sie nannten ihn Mücke, der taucht immer wieder auf und bringt nicht viel. Aber ja, man weiß es nicht. Der Darren-Einteiler ist ja relativ teuer, wenn er denn mal auftaucht, glaube ich. Ja,
da kommt es immer um die über 200 Euro, glaube ich, im Schnitt rum. Mhm. Oder wie Grangys Rache, der mal letztes Jahr irgendwann mal bei eBay aufgetaucht ist. Ich wusste gar nicht, dass es den gab als Dreiteiler. Schnittfassung von Ufa, die aber auch ohne Originalverpackung rauskam. Und der ist, glaube ich, so um die, was war das nochmal gewesen? 2.400 Euro oder was?
Kann sein. War das nicht das Ding, wo es nur irgendwie 2 oder 3 Testkopien gab?
Ja, es kann sein.
Ja, also da gibt es nicht viel. Das ist offiziell ja nie erschienen. Richtig. Sondern es ist wohl eine Testkopie gewesen und ja, fertig. Und gut, hat dann auch nicht jeder im Schrank stehen. Also von daher, das schon aus Sammlersicht natürlich kein schlechtes Ding, wenn du sowas hast. Ne? Finde ich nicht schlecht. Wir haben eben über die Prophezeiung bzw. Robert Foxworth gesprochen. Genau. Da möchte ich nochmal drauf zurück. Die Prophezeiung zählt ja auch zu den Marketing-Dreiteilern, die nicht für 40 Euro zu kriegen sind. Nee, im Gegenteil.
Nee, richtig.
Findest du das gerecht? Also auch da muss ich dann immer so nachfragen. Der wird ja oder wurde ja selbst auf den Covern so gehypt, von wegen, der musste im Geheimen gedreht werden.
Und
damit die Regierungen keine Schwierigkeiten machen. Dann habe ich den Film gesehen. Ich wollte ihn damals, da hatte ich so eine Phase, wo ich unbedingt diese Filme haben wollte, weil ja jeder die Filme haben will, weil es ja Sammlerstücke sind. Ja. Hab ihn dann erstanden, hab ihn geguckt und hab mir gedacht, oh mein Gott, was war das? Für eine, also findest du jetzt unabhängig vom Sammlerding, aber findest du den vom Film her fair, also gerechtfertigt, der Preis?
Das ist halt, ja, ich nehme an, das ist halt auch dran geschuldet, dass der halt nicht so oft auftaucht, halt so im Verkauf. Also ich habe den zum Glück durch Zufall mal, ich weiß nicht, ob ich den sogar von dir damals bekommen hatte mal.
Ist möglich, ja.
Na, ich glaube, du hast es, glaube ich, von dir sogar gehabt damals, war mit der Originalverpackung und so weiter.
Hast du den noch?
Ja, ich habe den noch.
Tatsächlich.
Aber der ist natürlich auch rot, natürlich, ne?
Ja, ja.
Also brauchst du schon Blaufit dafür. Aber ich sag mal, vom Schnitt her ist der gut gemacht worden. Die wichtigen Szenen sind alle drin. Ich finde den aber auch teilweise ziemlich traurig. Ich sag mal traurig, so ein bisschen auch so bezogen auf Tiere halt, so, weil es halt ungefähr so ein komischer Film ist wie Orca der Killerwal.
Mhm.
Weil halt auch wieder so Tiere halt so betroffen sind, die halt irgendwie durch den Menschen halt sozusagen vergiftet werden halt. So, und dann natürlich dann auch dann halt mutieren. In der heutigen Zeit gibt es das bestimmt auch, dass mutierte Tiere halt existieren. Es gibt ja Schlangen, die halt aus Versehen irgendwie 3 oder 2 Köpfe haben oder mehrere Arme oder sonstige Sachen haben so manche Tiere halt so. Oder auch bei Menschen gibt es ja auch diese Fehlmissbildungen durch halt Radioaktivität oder halt durch irgendwelchen Drecksmüll, der halt dann einfach irgendwo abgeladen worden ist und dann halt ins Wasser kommt.
Barracuda,
richtig genau. Ist ja auch in dem Bereich auch so. Ist eher kein Horrorfilm, ich sage mal eher mehr so ein Umweltthriller, sag ich mal so, Umweltverschmutzer-Thriller.
Ja, ne? Okay, das will ich dem Film, also der Prophezeiung auch zugestehen. Ich finde persönlich, mir wird das zumindest in der Schnittfassung nicht so richtig klar. Was wollen die von mir? Also wo will der Film hin? Ich finde, die Schnittfassung ist ein bisschen auf, das wird zwar zwei oder dreimal vielleicht erwähnt, dass es da irgendwie was mit der Umwelt zu tun hat, aber im Grunde legt die Schnittfassung den Fokus auf den Monster-Horror, finde ich.
Ja.
Und das finde ich jetzt nicht ganz so gelungen.
Obwohl die Szenen, wo das Monster auftaucht, die finde ich schon sehr unheimlich. Besonders zum Beispiel, wenn er da dieses nebelwabende, der See, und dann siehst du, wie das Monster dann in den See reingeht. Und dann geht es irgendwie unter, dann denken die Darsteller, super, er kann nicht schwimmen und so weiter. Und dann siehst du, bekommt er langsam irgendwie so ein paar Luftbläschen.
Ja.
Und dann kommt er halt doch raus und halt so die Atmosphäre ist. Oder auch, wo die Frau da in dem Regensturm da, wo der Hubschrauber nicht mehr weiterfliegen konnte und dann findet die halt dann so ein schreiendes Embryo-Kind ja. halt im Fluss.
Okay, das war eine,
das
ja,
war ziemlich,
da gebe ich zu, das hat mich auch erwischt, ja.
Ja, ne, das war schon ziemlich heftig, wo die dann versucht haben, dieses Wesen halt zu retten, um das halt als Beweis zu legen, dass dieses Quecksilber, was sie da ins Wasser lassen, halt so, dass das halt sowas verursacht.
Hm.
Und teilweise ja auch die Indianer halt so krank gemacht hat, dass sie teilweise, weil die halt durch den Fischfang leben, und wenn du halt den Fisch isst, dann nimmst du natürlich automatisch das Quecksilber auch in dir auf, ja. Ne?
Da muss ich sagen, ich habe die Schnittfassung gesehen und habe aber vieles tatsächlich nicht verstanden und habe mir dann die komplette Fassung angeguckt. Dann hat sich mir einiges auch erschlossen und so erklärt. Aber das wollte ich eben damit sagen, dass ich meinte, diese Schnittfassung ist so ein bisschen, nimmt halt diesen Umweltaspekt irgendwie raus.
Ja, ja.
So. Außerdem sind auf den Covern Bilder, die sind in der Schnittfassung überhaupt nicht drin. Da liegt einer völlig blutig unterm Zaun.
Mhm.
Und auf die Szene habe ich immer gewartet, aber die fehlt. Die fehlt im Übrigen auch in der Komplettfassung. Die ist überhaupt nicht im Film.
Okay. Mhm. War das nicht da, wo der halt versuchte, da diesen Turm zu erreichen?
Und genau.
Das Gitter war irgendwie verschlossen mit der Kette und er konnte da nicht durch und hat nur unten drin irgendwie versuchen, halt reinzukriechen, halt so oder durchzukriechen.
Richtig.
Ne?
Richtig. Das war, und aber, also die Szene an sich ist da, aber dieses blutige Bild, wie er da unter dem Zaun hergezogen wird oder was auch immer, das ist nicht drin.
Stimmt.
Wenn wir über Horror auf Super 8 sprechen, kommen wir an einem Namen, finde ich, nicht vorbei, nämlich an dem von Paul Naschy.
Ja.
Der ja ein spanischer Horrordarsteller par excellence war oder ist, er lebt ja noch. Und der ja uns so, ich sag mal, Meisterwerke beschert hat, gerade auch Super 8 wie Die Stunde der grausamen Leichen,
ja.
Nacht der Vampire, ja. Blutmesse für den Teufel.
Oder Frankenstein Jagd Dracula, gab's ja auch.
Den gab's auch, ja. Aber nicht auf Super 8, glaube ich.
Nee, leider nicht.
Ja,
leider
das
nicht.
Ist sehr schade. Aber das sind so, er spielt ja diese Rolle des Werwolfs Waldemar.
Ja.
Finde ich generell. Also wenn man schon einen Werwolf spielt, dann soll er ruhig Waldemar heißen.
Genau.
Erinnert mich dann an Waldi und an Hund, aber die Assoziation lassen wir mal weg. Den spielt er ja auch, den Werwolf in Nacht der Vampire.
Ja.
Da ist er ja mit bei. Stunde der grausamen Leichen, da spielt er, ich weiß nicht,
einen Buckligen.
Wie heißt er noch gleich?
Goto.
Goto, ich wollte Bodo sagen. Nee, genau, Goto. Und Blutmesse für den Teufel kenne ich nicht. Kann ich also nicht viel zu sagen. Du eventuell?
Ich glaube, da spielte der irgendwie so einen, der, glaube ich, irgendwie da Zombies auf, ich glaube, da spielt der irgendwie so einen, ja, Satans, Beschwörer halt so, irgendwas, auf jeden Fall so ein Teufelsanbeter war der, glaube ich, gewesen, der irgendwie auch dann irgendwie so die Untoten da aufgeweckt hat. Kann mich auch nicht mehr dran erinnern, weil schon ziemlich lange her, wo ich den letzten Mal gesehen habe, den Film.
Ja gut, ist ja nicht so, aber er spielt jedenfalls nicht den Werwolf, weil
Nee.
Okay. Jetzt frage ich mich natürlich, warum ist Naschy so erfolgreich geworden? Wahrscheinlich wegen seiner Figuren. Ich sag mal so gerne, an der Schauspielkunst kann es nicht gelegen haben, weil so doll finde ich ihn nicht. Ich finde ihn immer erst dann interessant, wenn er sich irgendwie zum Monster entwickelt irgendwie dann finde ich so spannend. Trotzdem hat es ja irgendwie gereicht, um mindestens dreimal auf Super 8 zu kommen mit den Filmen.
Ja.
Und ich meine, die Dinger sind wahrscheinlich auch in den Kinos super gelaufen.
Stimmt.
Und wenn er nicht auch in Deutschland Erfolg gehabt hätte, hätte es von ihm auch keine Super 8 Filme hier gegeben.
Stimmt.
Aber er ist auch nie wirklich so über den Status rausgekommen. Also er war immer schon von Anfang an Horrordarsteller und hat auch nie die Chance, glaube ich, gekriegt, irgendwie mal was anderes zu versuchen oder das Genre zu wechseln. Ja. Hätte ihm wahrscheinlich auch keiner abgekauft.
Nee. Er war sozusagen der Lon Chaney der spanischen Länder halt sozusagen gewesen. Halt so, ne,
finde ich gut, den Vergleich, ja.
Dann gab es ja auch sogar mal einen Film, da spielt ja auch einen Werwolf und hat dann irgendwie gegen Dr. Jekyll und Mr. Hyde auch noch gekämpft.
Ja, da waren verschiedene Sachen, wo
da war irgendwie, der Doktor wollte ihm, glaube ich, irgendwie versuchen, den Fluch irgendwie zu brechen und ihm irgendwelche Infusionen zu geben.
Okay.
Da hat er sich, glaube ich, irgendwie in die Freundin des Doktors irgendwie verliebt und
aus Rache da hat der Doktor dann dem halt dann irgendwie die Infusion nicht mehr gegeben oder sowas halt. Und er hat es dann wieder in so einen Werwolf wieder verwandelt.
Ich muss das unbedingt mal in Angriff nehmen, dass ich mir tatsächlich mal irgendwie eine, ich weiß ja nicht, gibt es da so Blu-ray-mäßig irgendwelche Boxen, Paul Naschi, dass man da so alle zusammen mal hat? Ja, oder?
Leider nicht. Okay, gibt's halt immer nur diese Media-Books halt so bei auf den Börsen halt so. Aber die Dinger teilweise auch wieder bei zwischen Gut und Böse halt so, ne, von den Preisen her.
Schlimm, ja. Habe ich jetzt auf der letzten Börse in Köln wieder gesehen. Also was teilweise für eine Blu-ray verlangt wird. Oha, das ist ja schon nicht von schlechten Eltern. Also ich weiß ja nicht, was das da teilweise auf sich hat, aber 150 Euro für eine Blu-ray, selbst als Mediabook, finde ich jetzt erst eher so, ich fand diesmal die Preise auf der Börse generell vergleichsweise hoch, auch in Sachen Merch. Ich bin ja oft unterwegs und gucke so nach Merch und da, ich hätte fast zugeschlagen bei, da gab, stand jemand mit so einer Hammer, diesen Hammer Collection Action Figuren. Da hätte ich mir tatsächlich Christopher Lee und Peter Cushing zugelegt, aber ich glaube, der wollte 70 Euro pro Figur haben. Und das waren die kleinen, also 20 Zentimeter groß. Ich rede hier nicht von lebensgroßen.
Richtig.
Und das war mir zu viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Einfach nur dafür, dass ich mir die vielleicht an die Wand hänge oder einfach nur habe. Gut, aber wollen wir...
Apropos Hammerfilm.
Ja.
Da gab es ja auch leider nicht so viel auf Super 8.
Nein. Also schon, es gab welche, es gab diese ich sag mal, schlecht kopierten Schwarz-Weiß-Fassungen von Dracula zum Teil. Da gab es was mit Untertiteln, also die waren stumm und ich glaube, Castle Film hat den ein oder anderen 60-Meter-Fassung rausgebracht.
Gab doch, glaube ich, einen Teil davon, Blut für Dracula, glaube ich, ne?
Gab es den? Das weiß ich nicht.
Ja, als einen Teil, aber halt, aber nicht in Deutsch, sondern in Englisch halt so.
Okay.
Ich glaube sogar, es war 66 oder 70 Meter oder was, glaube ich, gewesen.
Ja, das sind halt sehr, sehr kurze.
Und halt bloß für Dracula ist ein bisschen zu kurz.
Finde ich generell so. Also Hammer-Filme hätten mindestens 2 bis 3 Teile haben müssen, weil es ja einfach, legendäre Filme sind. Ich meine, müssen wir uns nichts vormachen.
Ja, ja.
Cushing und Christopher Lee zusammen waren sowieso toll und auch jeder für sich einzeln. Nicht alle Hammer-Filme waren super. Ich erinnere da gerne an, ich glaube, das war der letzte oder vorletzte Frankenstein mit Peter Cushing. Der war nicht mehr ganz so lustig.
Nee, also nicht mehr ganz so gut. War das da, wo der in der Klapsmühle da gearbeitet hat?
Ja, genau. Ich glaube, irgendwie
Monster sah ein bisschen zum Lachen aus. Sag ich mal so.
Ja, so ein bisschen was von einem kleinen King Kong. Ich weiß auch, ist auch.
Ja, genau.
Aber da hätte es tatsächlich durchaus mehr geben können müssen. Ja. Aber ich weiß ja nicht, ob es da an den Rechten gescheitert ist oder an was es gelegen hat. Ich sage das ja immer wieder gerne, genauso wie ich bis heute nicht verstehen kann, dass es nicht einen einzigen Bond-Film als Schnittfassung gab. Muss ja auch irgendwie Rechte gewesen sein, dass es sich vielleicht nicht gelohnt hat oder dass das United Artists gesagt hat, machen wir nicht. Es gab
halt
diese
Komödie halt, ne, diese
Casino Royale, ja.
Halt, okay. Sonst halt so... Richtiger James-Bond-Film eigentlich gar nicht.
Nee, das ist mir aufgefallen. Ja, aber wie gesagt, Hammer ist tatsächlich sehr rar auf Super 8. Sicherlich, Darren hat sich viel Mühe gegeben. Darren hat viele Komplettfassungen rausgebracht oder auch Schnittfassungen. Dracula gibt's als Komplettfassung. Ich habe zum Beispiel eine mehr oder weniger, ja nicht fast kompletten Vierteiler von Nur Vampire küssen blutig. Dankeschön.
Ja, genau.
Den habe ich. Von daher.
Und Gruft der Vampire spielt ja auch in dem gleichen Universum halt
Ja, das sollte ja irgendwie, das ist ja eine Trilogie mehr oder weniger. Gruft der Vampire, Nur Vampire küssen blutig.
Spielt ja immer diese
Mircala-Trilogie
halt.
Genau,
so.
Ja. Der dritte war dann wieder mit Cushing. Twins of Evil hieß er im Original, ich weiß nicht mehr. Draculas Hexenjagd, glaube ich, kann das sein.
Genau.
Irgendwie sowas. Aber den habe ich auf Super 8 noch nicht gesehen.
Nee, ich glaube, den gibt es noch nicht auf Super 8. Also es gab mal, habe ich ja gesehen, bei eBay gab es mal so komplett, also nicht komplett fast, sondern irgendwie, nannten sie irgendwie Air-Copy, irgendwie die früher in Flugzeugen gezeigt worden ist, halt so.
Ach, ein Airprint, ja.
Mhm. Genau, richtig. Mhm. Und das haben wir auch in deutscher Sprache halt so. Zumeist so um die 65, 70 Minuten ungefähr lief der.
Genau.
Die langen, ich glaube, die gab es mal so für 150, 160 Euro, glaube ich mal.
Okay.
Die Farben gingen eigentlich noch so.
Ja, da höre ich ja oft, dass bei den Airline-Prints oft so die Sammler sagen, dass die tatsächlich noch irgendwie gut sind von den Farben her. Manchmal mehr, manchmal weniger gut natürlich. Okay, das ist...
Ich glaube, das war sogar Draculas Hexenjagd gewesen. Oder auch... Dracula, Nächte des Entsetzens.
Das kann sein. Ja, das ist es.
Weil der war ja das einer der härtesten Dracula-Filme von den 10 her. Mhm.
Das stimmt. Welche Dracula-Filme tatsächlich offiziell erschienen sind, waren zum einen ja Nachts, wenn Dracula erwacht.
Ja.
Mit der ja tatsächlich Christopher Lee, Kinski, Herbert Lom
genau.
und so weiter. Das war der eine. Und dann gab es ja die 78er-Fassung von Dracula mit Frank Langella.
Und Laurence Olivier.
Genau, da hat Laurence Olivier den Van Helsing gespielt und Donald Pleasence ist mit von der Partie und all solche Sachen. Also diese zwei, sage ich jetzt mal, offiziellen Fassungen in Anführungsstrichen von Dracula gibt es. Mir persönlich gefällt allein von der Machart her der Langella Dracula besser.
Mhm.
Wie ist es bei dir?
Finde ich auch auf alle Fälle besser, weil da halt irgendwie, ich sag mal, ein bisschen mehr Spannung drin ist, ein bisschen mehr Horrorszenen drin, die auch wenigstens ein bisschen gruselig sind, wenn da diese Vampirtochter halt so da in dem Grab da den Dr. Van Helsing, also den Laurence Olivier angreift halt so und sie halt zu ihm sagt, Papa, Papa und so weiter, weil
das
seine Tochter war.
Diese da, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, da habe ich aber was in der Buchse gemacht, aber da glaubst du auch.
Das war schon ziemlich heftig gewesen.
Ja, also, das stimmt.
Muss ich schon sagen.
Das stimmt. Jetzt überlege ich gerade, war das Jess Franco, der den Nachts, wenn Dracula erwacht?
Ja, richtig, genau. Jess Franco.
Und der ist nicht schlecht, weil der hält sich sehr auch an die Vorlage, ohne viel Schnickschnack drumherum zu bauen. Mhm. Also der erzählt schon, der hält sich dicht an die Buchvorlage. Aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen dann das Problem, weil dafür ist er relativ langweilig inszeniert.
Ja, ja. Ich glaube auch sogar hier Klaus Kinski, glaube ich, habe ich mal so im Hintergrund gehört halt so teilweise, hat er sich dann halt später auch darüber aufgeregt, dass der Regisseur ihn halt so für so einen Schund halt da engagiert hat halt so, weil er hatte nicht gedacht, dass er halt für so einen Mist da arbeiten musste.
Naja, aber ich meine, Kinski hat oft genug auch,
es
ist ihm scheißegal, was er dreht, Hauptsache die Kohle stimmt.
Genau,
also von daher, er sagt ja, er hat 90% seiner Filme nie gesehen, weil es ihn nicht interessiert hat. Ja, okay. Aber ja gut, die Rolle, zumindest in der Schnittfassung, ist jetzt auch nicht so mega weit. Er sitzt irgendwo am Fenster und kaut eine Fliege. Und viel mehr macht er ja eigentlich nicht.
Nicht so wie bei Jack the Ripper zum Beispiel.
Ja, der auch ein sehr schöner, mehr oder weniger schöner Horrorfilm ist.
Ja.
Um da hinzuwechseln.
Nur das Ende war nicht so berauschend gewesen.
Ja,
da hätte mir ein bisschen mehr Spannung reingedrückt.
Ja, aber vielleicht hat es am Ende einfach nicht mehr gereicht, um da noch Spannung reinzubringen. Und der Film war ja nur größtenteils auf Schockeffekte ausgelegt. Ja,
ja. Also mit,
ich sag mal, zerschnittenen Körpern und aufgetrennten
Wiesmalern.
Ja, also was. Der wollte einfach nur eklig sein. Der wollte gar nicht groß irgendwie sich mit Jack the Ripper in der Form gar nicht beschäftigen.
Gar nicht weil, stimmt, zwar. Da gibt es bessere Jack the Ripper-Filme teilweise.
Ja.
Mord an der Themse zum Beispiel.
Ja.
Mit Sherlock Holmes, der halt Jack the Ripper jagt. Atmosphärisch sehr gut, tolle Schauspieler.
James Mason, Christopher Plummer.
Genau.
Ja. Und? Ich weiß das so genau, weil ich den vor kurzem erst gekauft habe.
Ja, ich habe den auch. Und da ist, glaube ich, auch, wie hieß der mal, eine von den Frauen da, Jane Seymour, glaube ich, ne? Die auch bei James Bond mal mitgespielt hat, bei Leben und Sterben lassen.
Spielt die mit?
Oder?
Jetzt nee, oder war das doch? Also ich weiß, dass Juliette Binoche mit dabei ist als Dame. Jane Seymour kann sein. Ich weiß es nicht.
Ich, ja.
In der Schnittfassung habe ich sie jetzt nicht im Kopf.
Ich glaube, ich auch nicht. Es spielen aber noch ein paar andere gute Schauspieler mit.
Also, ja, es kommt...
David Hemmings zum Beispiel.
Genau.
Ne? Donald Sutherland.
Ja.
Genevieve Bouillot, die
nicht
spielt
Juliette Binoche. Genau, Genevieve Bouillot.
Genau,
ja,
genau,
du hast natürlich... Genau. Was erzähle ich denn da, Juliette Binoche?
Oder hier Anthony Quayle, der auch bekannt ist hier aus Ben Hur zum Beispiel. Ne? Frank Finlay, der auch bekannt wurde als Detektiv bei Mord im Orient Express. Ich glaube, da spielte er halt den, wie hieß nochmal der Detektiv.
Ah, du meinst Albert Finney, der spielte Hercule Poirot, ja.
Hercule Poirot, genau. Es war also schon, man muss bedenken, Regisseur war ja Bob Clark gewesen.
Mhm.
Und der hatte ja damals auch mal so eine witzige Filmreihe rausgebracht. Porky's.
Ja, kenne ich.
Vorreiter von American Pie und Eis am Stiel und so, oder halt Nachfolger von Eis am Stiel, das hat gewesen halt so.
Mhm.
Also da hat mich auch schon gewundert, dass der Regisseur auch mal solche Horrorfilme rausbringen kann, die richtig gut waren. Und ich finde die Schnittfassung auch teilweise besser als die Langfassung, weil die Langfassung zieht sich teilweise ziemlich auch.
Das stimmt tatsächlich, ja. Ja, wobei, dann muss man auch im Gegenzug wieder sagen, finde ich den Zweiteiler einen Ticken zu kurz.
Ja.
Weil da hätte
ein paar Sachen halt so,
es die hätte
halt so
ein Dreiteiler werden dürfen, weil es geht ja dann doch am Schluss holter die Polter und so, man weiß nicht ja so genau, plötzlich
genau
steht Holmes dann quasi da im Parlament vor dem Prime Minister und,
genau, und muss das alles erklären.
Erklärt ihm alles,
ja,
wo ich sage, okay, wie hat er das jetzt rausgekriegt? Also ich meine, so ein bisschen mitkommen hätte ich schon wollen.
Ja, ja,
auf alle Fälle. Aber es ist okay, also es geht.
Ja.
Hatten wir schon über Horror Express gesprochen?
Nee, noch nicht.
Wir müssen über Horror Express sprechen, weil wir ja bei Lee und Cushing waren. Und genau, da spielen sie ja auch nochmal zusammen.
Richtig.
In einer sehr schönen zweiteiligen Version.
Mhm. Und hätte fast einer von Hammer-Film sein können, von der Art und Weise, wie der halt gedreht worden ist. Aber ich finde den sehr gut, atmosphärisch sehr gut.
Mhm.
Gute Schauspieler, besonders in der Nebenrolle Telly Savalas als Kosakenanführer halt so, sehr, sehr gut gemacht halt so.
Ja.
Und hat das Monster auch sehr, ja, man sieht es halt nicht, man sieht halt meistens nur die roten Augen, aber trotzdem sehr gut gemacht und auch teilweise ziemlich blutig halt so an manchen Szenen.
In manchen tatsächlich, ja. Aber ein schöner Film. Also ich muss sagen, so gefällt mir die Komplettfassung und auch die Schnittfassung.
Mhm.
Ich finde, man kann beides gut gucken. Also auch die Langfassung wird nicht langweilig.
Nee.
Das ist schon gut. Man weiß ja immer nicht so genau. Ich glaube, das war zum Teil auch eine spanische Koproduktion.
Ja, genau, oder
so, ne? Und da, wenn man dann natürlich die Parallelen zu Paul Naschy zieht und sich denkt, oh Gott, was kommt denn da jetzt bei rum? Spanien, weißt du, so die spanischen Filme.
Richtig, genau.
Aber in dem Fall ist es gar nicht so. Also der Film ist gar nicht, ist nicht kitschig oder nicht schlecht gemacht.
Er ist
gut für seine.
Ja.
Und der ist auch gut gealtert, finde ich.
Ja,
also
alle
kann man sich heute noch ganz gut angucken.
Also die Filme kannst du eh immer wieder gerne angucken, halt, weil es halt so richtig coole Schauspieler sind und halt atmosphärisch auch. Genau wie, da gibt es ja noch so zwei Teile von Ufa mit Christopher Lee. Maske, rote Maske.
Du meinst im Todesgriff der roten
Maske, genau,
da spielt er mit, aber es ist eigentlich ein Vincent Price-Film. Also.
Ja, stimmt.
Mhm. Aber gut.
Ist auch gut geschnitten.
Der ist tatsächlich auch gut geschnitten und da kenne ich auch die Komplettfassung nicht. Wir müssen noch ganz kurz, wir können nicht alle Filme abarbeiten, weil das dann, sonst müssen wir da eine Serie draus machen. Aber wir müssen kurz ansprechen, dass es zum Beispiel die ganzen Kannibalen, die Mondo-Kannibale gab, es ja 1 und 2.
Ja.
Die Liebesgöttin der Kannibalen.
Ja.
Endlich sehen wir Ursula Andres mal oben ohne. Das wusste gut, aber auch mal Zeit. Also da, das ist halt so diese ganzen Kannibalfilme, die, wo ich finde, es geht so. Also das ist, aber ich verstehe, dass die Filme damals irgendwie, gut verkauft worden sind, offensichtlich. Ich verstehe nicht, warum Ursula Andres sich für so einen Schrott hingegeben hat, aber Stacy Keach war ja auch mit dabei. Also ich weiß ja nicht so, keine Ahnung.
Wahrscheinlich das Geld.
Aber die Dinger mussten irgendwie sein und scheinen sich ja, wie gesagt, auch verkauft zu haben. Aber die sollte man auf jeden Fall mal erwähnt haben, dass es die gab.
Ich glaube sogar Mel Ferrer hat, glaube ich, auch mal
in. Der ist in Lebendig gefressen.
Genau, ist also eine Nebenrolle, ganz kurz halt so. Ne?
Tatsächlich.
Ja.
Wir haben ihn kurz angerissen, aber ich glaube, über Zombie haben wir gar nicht gesprochen da, der Kaufhausfilm.
Der Dreiteiler, ne?
Der Dreiteiler, den müssen wir auf jeden Fall kurz anreißen, weil den finde ich zum Beispiel göttlich gut.
Ja.
Ist super gelungen.
Ich habe den leider noch nicht gehabt auf Super 8, weil der teilweise dann immer halt sehr hoch im Preis war.
Ja, ist er.
Aber ich habe so gut wie alle Cut-Fassungen gesehen auf Blu-ray oder DVD oder damals auf VHS. Da gab es ja die dann von Marketing halt. Dann wurde er ja irgendwann mal verboten, indiziert, rausgenommen. Dann gab es dann irgendwann mal später dann so komische, langgezogene 16er-Fassungen halt, so wo du halt nur Gerede gehört hast und die ganzen anderen Szenen halt komplett rausgeschnitten worden sind.
Ja.
Das waren schon teilweise, und dann sowas zu sagen, als ungeschnitten anzubieten, ist das schon teilweise Unverschämtheit.
Das ist so gegeben. Ja, auf Super 8 waren sie wenigstens fair und haben gesagt, ist eine Schnittfassung. Also daher.
Das
und
stimmt.
Es waren halt lange Jahre lang, waren halt eben Szenen drauf, die sonst nirgendwo veröffentlicht wurden.
Ja,
jetzt kommen natürlich wahrscheinlich die Videofreaks und sagen, ja, da gab's Bootlegs, da gab's dies,
das
mag alles sein. Ich rede aber jetzt von offiziellen Veröffentlichungen.
Richtig.
Und von daher war er lange Zeit ja auch hochgehandelt.
Und nach der Lebenden Toten, der erste Teil von Zombie, da gab es, glaube ich, auch keine Super 8-Fassung auf Deutsch.
Nicht, dass ich wüsste, tatsächlich. Ja. Also keine offizielle Schnittfassung.
Ja,
es wird immer, da muss man dazu sagen, wahrscheinlich irgendwo von irgendeinem Film irgendeine Super 8-Kopie geben.
Ja,
also da bin ich mir mittlerweile, nachdem ich da jetzt mich ja mit dem Thema auch intensiv in den letzten Monaten beschäftigt habe und spätestens seitdem ich muss ihn noch mal kurz erwähnen, bei Andreas Schmielewski war, weiß ich, es gibt nichts, was es nicht gibt. Aber wir reden ja auch sowohl auf dem YouTube-Kanal als auch hier eben in dem Podcast in der Regel über offizielle Schnittfassungen, die offiziell erschienen sind, sei es bei Darren Piccolo, Castle, UFA, Marketing, wie auch immer. Wobei mir durch den Kopf geht, dass Marketing eigentlich verhältnismäßig wenig Horrorfilme rausgebracht
hat. Außer Prophezeiung.
Die Prophezeiung fällt mir ein. Du hast eben Jesse erwähnt.
Jesse, Travel in Tod.
Was haben wir denn dann noch gehabt? Orca? Ja, aber Orca ist für mich kein Horrorfilm.
Kein Horrorfilm in dem Sinne.
Und ansonsten, ich wüsste da gar nicht so wahnsinnig viel, was rauskam. Ich habe mir hier zwar eine kleine Liste gemacht, da stehen aber hauptsächlich eben die anderen drauf.
Kein Marketing. Marketing hatte nichts an großartigen Horrorfilmen. Ja, nur halt Jesse und halt, ja, Orca. Aber Orca war ja, wie gesagt, kein Horrorfilm. Wir haben ja ein Drama halt so zwischen Mensch und Tier halt, kann man das schon eher sagen.
Ja. Ja, während der weiße Hai einfach ein gefräßiges Stück Fisch war, hat Orca ja seine Gründe, warum er so ist, wie er ist, weil eigentlich hätte er niemandem was getan.
Ja.
Das ist ja einfach nur ein Racheakt.
Genau.
Ja. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn irgendjemand meine Frau aus dem Meer fischt und da oben aufhängt und dann, wäre ich auch sauer.
Und UFA hat ja halt, glaube ich, nur rausgebracht den Exorzisten, Zombie und
den letzten, die Rückkehr der Zombies ist von denen, Zombies, in der Gewalt der Zombies ist von UFA.
Und Granny's Rache.
Oh, die beiden Mondo-Kannibale sind auch von der UFA.
Mhm.
Die Liebesgöttin der Kannibalen ist von der UFA. Also da ist einiges von der UFA, was die rausgehauen haben. In Sachen Horror.
Piccolo hat natürlich dann halt diese Hardcore-Zombie-Sachen rausgebracht, sozusagen, Man-Eater, Zombies oder Kannibalen, ein Zombie am Glockenseil.
Ich sag's nochmal, außer ein Zombie hängt am Glockenseil, sind die anderen Dinge alle furchtbar. Ist nur meine persönliche Meinung, aber darum geht's ja auch ein bisschen, dass wir hier unsere Meinung kundtun.
Am besten sind immer die Titel damals gewesen, die in manchen Filmen gegeben haben. Da freue ich mich auch, wie teilweise auf diese Titel gekommen sind. Ein Zombie am Glockenseil.
Naja, weil wahrscheinlich hat er das gemacht, weil da in der Eröffnungsszene ein Zombie am Glockenseil hängt.
Obwohl es ja ein Pfarrer war, ne? Oder
ja.
Ein Priester.
Ja, es war in dem Fall, da war okay, aber hätten sie jetzt gesagt, ein Priester hing am Glockenseil, wäre es nicht so spannend gewesen. Richtig. Da wäre der Titel nicht mehr ganz so lustig geworden.
Oder hier wie von UFA hier, die toten Augen des Dr. Dracula, wo halt...
Okay, da bin ich bei dir.
Da halt Dracula überhaupt gar keine Rolle
spielt. Macht keinen Sinn. Aber das ist dann einfach der Name, wo du dann sagst, okay, wir nennen ihn jetzt irgendwie
genau. Und dann haben sie ihn auch noch einen Satz halt so in der deutschen Synchro dann eingebaut am Ende des, kurz vor Ende des Films, wo dann die Gräfin sagte, ja, ich habe die Macht Draculas Augen sehen durch mich und so weiter.
Um mit, das halt, wie, mit Sicherheit das hat sie Dracula das im Original nicht gesagt.
Ja,
das ist zu gut. Ist ja auch die Stunde, wenn Dracula kommt, ist auch ein schöner Film. Ein toller Film, aber es kommt kein Dracula drin vor. Wo ist er denn?
Nicht.
So, also du denkst, wo hatten wir uns öfters mal auf.
Den hättest du gerne mal auf Super 8 angewünscht, hier als Dreiteiler.
Ja.
Die Stunde, wenn Dracula kommt, auch sehr schön. Typisch Mario Bava halt.
Ja, das stimmt.
Aber halt in Schwarz-Weiß komplett. Mit der super netten, gut aussehenden Barbara Steele, die ja auch öfter auch in manchen Horrorfilmen mitspielte.
Ein Fan.
Ja, Parasitenmörder, da spielt es ja auch mal eine kleine Nebenrolle. Mhm, den gab es, glaube ich, auch nicht als Super 8.
Ich wüsste es nicht, nein.
Der war auch ziemlich ekelig. Mit dem komischen Wurm, der da halt da durch so ein Wohnhaus da von Mensch zu Mensch da irgendwie eingelistet hat und die dann halt irgendwie wahnsinnig gemacht haben und die dann irgendwie nachher so sexuell durchgeknallt sind und jeder hat dann jeden dann da irgendwie rangenommen oder was auch immer.
Echt?
Ja, oder gebissen oder was auch immer.
Okay, sagt mir jetzt ehrlich gesagt gar nichts.
Von David Cronenberg war der Film, ja.
Ah, okay. Also
der hat auch immer so komische Filme halt gedreht.
Mm, ja, kann man sagen.
Ja, schon ganz witzig gewesen.
Das kann man sagen, ja.
Ne?
Vielleicht führen wir das Thema an anderer Stelle nochmal fort. Also wir haben ja jetzt, ich glaube tatsächlich, wir haben es nur angerissen. Wir müssen da nochmal bei Gelegenheit einen zweiten Teil zu machen.
Ja, auf alle Fälle.
Das war unser Thema für heute. Horrorfilme, die es auf Super 8 geschafft haben. Wenn ihr noch mehr habt und euch einfallen, ihr könnt das gerne bei YouTube kommentieren, wenn ihr den Podcast da hört. Oder ihr schreibt uns einfach an. Ihr findet uns, wenn ihr das wollt. Den Podcast könnt ihr hören, wo immer ihr wollt. Da überall, wo es Podcasts gibt, was soll ich da jetzt zu sagen. Und da gebt eure Reaktionen gerne preis. Wir freuen uns auf eure Post und sagen vielen Dank fürs Zuhören. Das war das für heute, die schöne Episode. Masud sagt auch was.
Ich war auch sehr erfreut, mit dem Michael zu reden über Horrorfilme, was auch einer meiner Lieblingsthemen ist und hoffe, dass wir da auch noch mal einen zweiten Teil machen, weil es gibt noch so viele Filme,
die ich auch gerne auf Super 8 gesehen hätte. Die guten alten Schwarz-Weiß-Filme mit Peter Laurel zum Beispiel oder Vincent Price und so. Boris Karloff hätte auch ja noch ein paar gute Filme geben können, halt so auf Super 8.
Ja.
Also es gibt noch sehr viele schöne Filme, Bela Lugosi nicht zu vergessen. Und Paul Naschy natürlich. Und wie gesagt, da könnte man halt wieder echt noch einen zweiten Teil drüber sprechen und halt über nette Geschichten plaudern, die halt auch die Filme halt so nochmal zum Dem erwecken.
Das finde ich gut. Dem habe ich.
Frankenstein das schon sagte damals.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Das lassen wir so stehen. Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, sagen der Masud und der Lödi. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Flimmerkino, der Podcast. Immer donnerstags, überall da, wo es Podcasts gibt. Und auf www.flimmer-kino.de.